Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Als im Mai die Bundesnetzagentur ihren Jahresbericht vorlegte, da fiel das Urteil über die Deutsche Post nicht sonderlich schmeichelhaft aus. Denn im Jahr 2018 hatten sich so viele Verbraucher über den schlechten Service der Post beschwert wie nie zuvor. Und auch in diesem Jahr war für die ersten Monate keine Änderung der Lage erkennbar. Und worüber wurde geklagt? Überwiegend über die mangelhafte Paketzustellung, dass die Paketboten häufig einfach eine Benachrichtigungskarte in den Briefkasten werfen, ohne vorher zu klingeln. Und auch der Verlust von Sendungen wurde oft angeprangert. Die Deutsche Post, sie hat heute ihren neuen 5-Jahres-Plan vorgelegt. Ob sie da auch auf die Verbraucherklagen reagierte, vor allem mit Blick auf die Paketzustellung, mehr dazu gleich. Darüber hinaus stellen wir einen Werteindex für China vor. Was ist das und was bringt er? Und wir schauen nach Japan, wo die Mehrwertsteuer erhöht wurde. Nur einheitlich und leicht durchschaubar sind die neuen Regeln dabei nicht. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Doch zunächst beschäftigen wir uns mit der Deutschen Post, die heute ihre neue Langzeitstrategie vorgelegt hat, ihren Plan für die Zeit bis 2025. Welche Ziele sich der Konzern steckt und wo der Konzern aktuell steht, Einzelheiten dazu von Brigitte Scholtes.
Frank Appel, der Chef der Deutschen Post DHL, ist eigentlich recht zufrieden damit, wie der Konzern derzeit aufgestellt ist.
Wir stehen so gut da wie noch nie zuvor. Die Trends sind alles eigentlich Trends, die uns helfen sollten, unser Geschäft weiterzuentwickeln. Wir sind davon überzeugt, wenn wir uns auf das, was wir besonders gut können, weiter konzentrieren und dann die Digitalisierung nutzen, dann werden wir deutliche Fortschritte sowohl beim Umsatzwachstum wie auch beim Ergebniswachstum sehen.
Diese Konzentration auf die Kerngeschäfte soll unterstützt werden durch hohe Investitionen in die Digitalisierung. 2 Milliarden Euro von insgesamt 8,5 bis 9,5 Milliarden will das Unternehmen dafür bis 2025 ausgeben und erhofft sich bis dahin einen jährlichen Ergebnisbeitrag von 1,5 Milliarden Euro. Denn die Abläufe würden dadurch schneller, erklärt Appel am Beispiel der Paketzustellung.
Da arbeiten wir ja dran, dass Sie Sichtbarkeit bekommen, wann denn das Paket bei Ihnen kommt, damit Sie dann eben das auch empfangen können, kann auch interagieren können mit unserer Organisation sehr viel intensiver. Die Prognosegenauigkeit ist teilweise da dramatisch wichtiger als die Geschwindigkeit.
Digitalisierung, das heißt aber auch noch stärkere Nutzung der künstlichen Intelligenz. So könnten künftig auch Kundenbeschwerden, etwa über Mängel in der Paketzustellung, schneller bearbeitet werden. Arbeitsplätze aber seien dadurch nicht gefährdet, sagte Appel. 550.000 Menschen beschäftigt die Deutsche Post DHL ja aktuell weltweit, davon 2/5 in Deutschland. Zwar stellten Vorstandschef Appel und seine Finanzchefin Melanie Kreis heute die Strategie bis 2025 vor. Die Finanzziele will der Vorstand aber lieber nur bis 2022 nennen. 5,3 Milliarden Euro operatives Ergebnis sind das Ziel, 1 Milliarde mehr als 2018. Gut 5 Milliarden sollen es schon im kommenden Jahr werden. Diese Ziele seien trotz der schwierigen wirtschaftlichen Situation weltweit realistisch, glaubt die Finanzchefin.
Das Wichtige ist, dass es sehr, sehr viele Dinge gibt, die wir unter unserer Kontrolle haben, unsere internen Verbesserungsmaßnahmen, die ganzen Digitalisierungsinitiativen. Deswegen glauben wir, dass wir Chancen haben, unser Geschäft voranzubringen, auch wenn die Weltwirtschaft jetzt gerade nicht in einem sonderlich dynamischen Zustand sein sollte. Aber wir sind natürlich auch nicht komplett immun.
Beim Erreichen der Ziele dürften auch Preiserhöhungen helfen. Höheres Porto für Briefe in Deutschland hat die Netzagentur ja erst zum Juli genehmigt. Die aktuellen Preise gelten bis 2021. In den anderen Bereichen aber hofft der Konzern auf die Möglichkeit, jährlich die Preise zu erhöhen. Dabei ist der Wettbewerb im Paketbereich hart, etwa auch durch Amazon, das inzwischen auch eigene Fahrer einsetzt. Ob der jetzt 58-jährige Vorstandschef selbst auch am Ende des neuen Planungszeitraums noch agiert? Amtsmüde ist er offenbar noch nicht.
Meine Lebensplanung, was das Thema Deutsche Post DHL-Gruppe anbetrifft, ist noch nicht abgeschlossen.
Der Postchef im Beitrag von Brigitte Scholtes über den neuen 5-Jahres-Plan der Deutschen Post. Die Deutsche Post ist ein DAX-Konzern. Die Aktie wird an der Börse gehandelt, womit wir beim Blick auf den heutigen Handelstag an der Börse im Frankfurt am Main sind. Heute mit Claudia Wehrle in unserem Börsenstudio. Und Frau Wehrle, die erste Frage heute liegt auf der Hand. Wie reagieren denn die Anleger auf die neue Strategie?
Ja, zu Handelsbeginn die Aktien der Deutschen Post noch im Plus. Mittlerweile gehören sie zu den großen Verlierern im DAX, geben 2,5% nach. Ich habe mich kurz vor der Sendung mit Oliver Roth über die Deutsche Post unterhalten. Oliver Roth ist Aktienhändler und Kapitalmarktstratege bei Otto Seidler. Wir haben es eben gehört, die Post will sich nicht neu erfinden. Sie will das Kerngeschäft stärken, will auf Digitalisierung setzen. Ein Schritt in die richtige Richtung, wollte ich von Oliver Roth wissen. Und hier ist seine Antwort.
Auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Vielleicht hätte man das auch alles so ein kleines bisschen früher anfangen können. Ich glaube, da springt man so ein bisschen spät auf den Zug auf. Aber man macht es aus einer Position der Stärke heraus. Dem Unternehmen geht's gut. Stabile Wachstumszahlen, stabile Gewinne. Von daher ist man, glaube ich, nichtsdestotrotz immer noch auf der Spur.
Die Post, ein international agierender Logistikkonzern. Wie verwundbar ist das Unternehmen denn durch die Handelskonflikte und durch die vielen politischen Unsicherheitsfaktoren?
Man ist nicht, will ich sagen, immun, aber man ist nicht ganz so abhängig von diesem ganzen Thema. Allein deshalb, weil das Thema Konsum gerade bei der Niedrigzinspolitik in den westlichen Ländern ein sehr großes Thema ist. Selbst in Deutschland mittlerweile ist der Konsum eine massive Größe, die das ein oder andere Mal eine Schwäche im Export beispielsweise aufgehalten hat und aufgefangen hat. Und von daher ist man nicht ganz immun dagegen, aber man ist auch wiederum nicht ganz so anfällig dafür wie der eine oder andere zyklische Konzern.
Auch wenn derzeit viele Pakete und Päckchen hin und her transportiert werden, die Konkurrenz schläft nicht. Amazon beispielsweise, ein wichtiger Kunde für die Post, schickt mittlerweile einen Großteil seiner Waren mit eigenen Lieferdiensten. Also ganz immun ist die Post da nicht.
Das ist in der Tat eine Schwachstelle. Meines Erachtens auch diese Strategie, die so ein bisschen davon ausgeht, dass alles so bleibt, wie es ist. Man hat Margen von Seiten der Post deshalb, weil man sehr, sehr stark in den jeweiligen Märkten ist. Man hat also eine große Machtposition und kann seine Margen, seine Preise durchsetzen. Wenn es tatsächlich so weit kommt, und das sieht wirklich danach aus, dass Amazon vom Kunden zum Konkurrenten wird, dann verliert man hier auf beiden Seiten, nämlich einerseits den Kunden und andererseits verliert man an Margen, weil der Konkurrenzkampf deutlich größer wird. Das ist mir in dieser Konstrukt für die nächsten 2 Jahre in der Planung nicht wirklich berücksichtigt. Und ich halte das auch für eine der großen Schwächen.
Wo sind die Stärken der Post?
Die Stärken der Post sind in der Stetigkeit, in der Nachhaltigkeit ihrer Arbeit, in der Planung und natürlich ganz klar in der Größe, in der sie sich momentan befinden. Aber man darf nicht schlafen. Die Welt dreht sich weiter. Nehmen wir mal das Thema Drohnen und Belieferung mit Drohnen. Schon wäre das Thema DHL deutlich unter Druck. Also man muss auf jeden Fall mit der Technologie mitlaufen. Und deswegen ist die Investitionen in Digitalisierung sicherlich gut, richtig und vielleicht ein kleines bisschen trotzdem zu spät.
Was kann die Digitalisierung bringen?
Die Digitalisierung kann Kosteneinsparungen bringen, dass man also seine Pakete eben nicht bei der Post aufgibt, sondern dass man sie abholen lässt, dass man sie letztendlich auch digital eingibt, weitergibt, verbreitet. Das sind alles Möglichkeiten. Unter anderem natürlich, wenn man das Thema Drohne wiederum mal hier ins Spiel bringt, könnte man, wenn man so will, die Drohne selbst bestellen, sie selbst beladen und über die Drohne dann selbst die Lieferung veranlagen, dann hat man natürlich wahnsinnige Kosteneinsparungen auf Seiten des Logistikers.
In 5, in 10 Jahren, wo wird die Post stehen?
Wenn die Post nicht schläft, wird sie auch in 5 oder in 10 Jahren immer noch ein ganz wichtiger Logistiker sein. Ob sie ganz so, ich will es mal sagen, marktbeherrschend teilweise ist, wie sie es jetzt ist, wage ich an dieser Stelle zu bezweifeln, denn die Konkurrenz wird auf jeden Fall aufkommen.
Und international, kann sie international noch mithalten?
Auch und ganz besonders international müssen Sie schauen, dass Sie dem Technologiezug nicht nur hinterherfahren, sondern am besten auf dem Technologiezug sitzen. Dass Sie jetzt investieren, ist richtig, aber Sie müssen nicht nur dem Zug immer gerade noch so aufspringen, sondern eigentlich sollten Sie mal vorne in der Lokomotive sitzen.
Das sagt Oliver Roth von Otto Seidler.
Ja, soweit eine Einschätzung zum neuen 5-Jahres-Plan der Deutschen Post. Kommen wir, Frau Wehrle, von der Lage der Post zur Lage auf dem Gesamtmarkt beim Handel mit Aktien. Der September war ja für Aktienbesitzer ein guter Monat gewesen. Wie verlief denn bisher der Start in den neuen Monat?
Ich sag's mal so, hoffnungsvoll hat der Tag begonnen. Der DAX ist bis auf 12.497 Punkte gestiegen, ein Niveau, das er zuletzt Ende Juli erreicht hatte. Aber dann hatte Anleger der Mut verlassen. Es kamen enttäuschende Konjunkturdaten. Die Geschäfte in der deutschen Industrie beispielsweise laufen so schlecht wie seit dem Höhepunkt der weltweiten Finanzkrise Mitte 2009 nicht mehr. Der DAX verliert, deswegen steht jetzt bei 12.407 Punkte.
Die Inflation in der Eurozone hat sich im September überraschend abgeschwächt, wie heute die erste Schätzung des Europäischen Statistikamtes ergab. Reagieren die Händler auf dem Devisen- oder auf dem Goldmarkt auf diese Entwicklung?
Sie reagieren. Der Euro gibt nach, kostet 1,0905 $. Der starke Dollar setzt dann wiederum den Goldpreis unter Druck. Für die Feinunze müssen aktuell 1.468,83 $ gezahlt werden.
Was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen?
Die öffentlichen Anleihen verbilligen sich bis 2,78 Euro. Die Umlaufrendite ist von minus 0,56 auf minus 0,52% gestiegen.
Kommen wir zurück zum Handel mit Aktien und schauen auf weitere Einzelwerte, nachdem wir auf die Deutsche Post schon eingegangen sind. Gefragt sind heute Autowerte und Aktien von Autozulieferbetrieben. Wie kommt's?
Die Autobranche gehört ja zu jenen Bereichen, die in besonderer Weise von Konjunkturschwankungen betroffen ist, die aber auch das Hin und Her in Sachen Handelsstreitigkeiten betrifft. Und wenn von dieser Seite Entspannungssignale kommen, dann ist es kein Wunder, wenn Aktien von Autoherstellern und Zulieferern profitieren können. Klar, Lösungen, die gibt es nicht von heute auf morgen. Die Autobranche ist doch eine Branche im Umbruch. Auch das kostet Zeit. Aber wenn es Signale gibt, dass es keine weiteren Konfrontationen gibt, dann wird das hier an der Börse positiv gesehen. Und so wundert es nicht, dass Aktien von Continental, von BMW und Daimler bis über 1% im Plus sind.
Wie heute bekannt wurde, will Bayer in den kommenden 10 Jahren mehr als 25 Milliarden Euro für die Forschung und Entwicklung in seiner Agrarsparte investieren. Finden das die Anleger gut?
Nein, es mag ja ein wichtiger Bereich sein, aber das ist genau der Bereich, bei dem Bayer auch große Probleme hat. Ich sag nur mal das Stichwort Glyphosat. Anleger halten sich deshalb zurück. Bayer Papiere 0,8% im Minus.
Und ganz kurz noch, was tut sich heute Woche bei Osram?
Da muss man abwarten. Kurz vor Ende der Bieterfrist hat AMS, der österreichische Chipkonzern, sein Angebot noch einmal erhöht. Heute Mittag endet oder Mitternacht endet dann die Bieterfrist. Mal sehen, wie das Rennen ausgeht.
Claudia Werle über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Damit ein Weinhändler nicht bei einem überzeugten Biertrinker landet und dort mit wenig Aussicht auf Erfolg sein Produkt anbietet, ist es gut, sich vorher über den Kunden zu informieren. Und das gilt nicht nur im Kleinen, sondern auch im Großen, also im internationalen Handel, so auch bei den Geschäftsbeziehungen zwischen Deutschland und China. Orientierung soll dabei ein Werteindex liefern, der heute in Hamburg speziell für den Handel mit China vorgelegt wurde. Wer diesen Werteindex erstellt hat, was sich genau dahinter verbirgt und was er bringt, unter anderem diesen Fragen, ist unser Hamburg-Korrespondent Axel Schröder nachgegangen.
Zeig mir deinen Chatverlauf und ich sage dir, wie deine Wertewelt und dein Konsumverhalten aussehen. Das ist, vereinfacht ausgedrückt, die Methode, mit der zum ersten Mal der Werteindex China erstellt wurde.
Wir haben insgesamt 7,7 Millionen Posts abgezogen, die wir dort analysiert haben über einen Zeitraum von einem guten halben Jahr, die entsprechend in den Suchfeldern dort waren, in den entsprechenden Medien und haben daraus aber Stichproben analysiert und daraus auch dann entsprechend diese Analysen gemacht.
Das erklärt Jens Krüger, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Kanta, das zusammen mit den Firmen Trendbüro und Avantgarde den Blick in die chinesische Wertewelt durchgeführt hat. Die analysierten Posts stammen aus dem chinesischen Twitter-Pendant Weibo und der App WeChat. Ganz oben stehen laut der Studie die Werte Erfolg, Sicherheit und Gesundheit. Natürlich, so Jens Krüger von Kanta, müssten diese Werte in ihrer Bedeutung für die chinesische Bevölkerung verstanden werden.
So sind auch Themenfelder wie zum Beispiel Sicherheit deutlich anders ausgeprägter in China, ist viel, viel stärker auf der Produktsicherheitsebene, wo auch natürlich deutsche Unternehmen wieder ins Spiel reinkommen.
Und das Label Made in Germany wird auch von den chinesischen Konsumenten durchaus wertgeschätzt. Aus dem Werteindex China lässt sich aber auch ablesen, dass Produkte aus chinesischer Produktion immer beliebter werden und die Klientel, die sich für luxuriöse Autos interessiert, in China deutlich jünger ist als hierzulande. Der in der Studie an erster Stelle gerankte Wert Erfolg lasse Rückschlüsse auf das Kaufverhalten der chinesischen Konsumenten zu, sagt Ulrich Köhler, Managing Director bei Trendbüro.
Tatsächlich ist es so, dass die chinesischen Konsumenten bisher, das muss ich betonen, sehr stark ihren persönlichen Erfolg auch durch gezielten Konsum darstellen. Das heißt, Statussymbole, wie bei uns auch zum gewissen Teil, eine große Rolle spielen.
Am Werteindex mitgearbeitet hat auch Professor Seng Han von der Tongji-Universität. Er verweist darauf, dass ein Großteil der chinesischen Gesellschaft schon online ist. Vor allem die Präferenzen der für Unternehmen so interessanten, gut verdienenden Mittelschicht seien in den Internetposts gut ablesbar. Wer ein Produkt auf dem chinesischen Markt platzieren will, tue gut daran, sich mit den Werten und Vorstellungen der dort lebenden Menschen zu beschäftigen. Sonst könnten Produkte durchaus floppen, sagt der Professor und nennt ein Beispiel.
Automodelle wie der VW Golf, was in Deutschland ein Hot-Selling-Product ist, was es überall zu sehen gibt, finden Sie kaum in China. Weil ganz einfach, die Chinesen haben eine ganz andere Vorstellung, was ein PKW betrifft. Das ist ein Auto, vier Räder mit Stufenheck.
Neben den Werten Erfolg, Sicherheit und Gesundheit müssen deutsche Unternehmen also auch auf ganz banale Dinge Rücksicht nehmen, um auf dem chinesischen Markt Erfolg zu haben.
Axel Schröder stellte uns den Werteindex China 2019 vor. Pauschalurlauber der deutschen Thomas Cook, die vom Reisestopp bis 31. Oktober betroffen sind, die können wohl nicht mit einer vollen Erstattung ihrer Zahlungen rechnen. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Katja Scherer.
Wie die Versicherung Zürich Deutschland bekannt gegeben hat, wird die Versicherungssumme von 110 Millionen Euro nicht ausreichen, um alle Forderungen von betroffenen Reisenden zu begleichen. Thomas Cook hatte nach der Insolvenz alle Reisen bis zum 31. Oktober abgesagt. Ob auch Kunden, die ab dem 1. November gebucht haben, Geld verlieren, ist noch unklar. Das hängt davon ab, ob die Reisen durchgeführt werden können, etwa von einem anderen Veranstalter. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat derweil die Prüfung eines Kredits für die Deutschlandtochter von Thomas Cook als kompliziert bezeichnet. Die Prüfung dauert noch an. Haushaltsgeräte wie Kühlschränke oder Waschmaschinen sollen künftig eine längere Lebensdauer bekommen. Dazu plant die EU-Kommission neue Regeln ab 2021. So sollen Geräte künftig grundsätzlich so gebaut werden, dass sie leichter zu reparieren sind. Außerdem sollen Hersteller bis zu 10 Jahre Ersatzteile für Geräte vorhalten und diese zeitnah liefern können. Gegen die Pläne der Kommission können die EU-Staaten oder das EU-Parlament noch Einspruch erheben. Internetnutzer müssen dem Setzen sogenannter Cookies nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs immer aktiv zustimmen können. Damit untersagten die Richter das Vorgehen des deutschen Gewinnspielanbieters Planet 49. Dieser hatte auf der Anmeldeseite zu einem Gewinnspiel die Zustimmung zur Nutzung von Cookies voreingestellt, indem ein entsprechendes Kästchen automatisch abgehakt war. Der Bundesverband Verbraucherzentrale hatte dagegen geklagt und hat nun Recht bekommen. Verbraucherschützer Heiko Dünkel rechnet damit, dass auch andere Webseitenbetreiber künftig auf ein solches Vorgehen verzichten werden.
Sicher scheint mir, dass die bisherige Praxis, da mehr oder weniger vollständige, meistens eher unvollständige Informationen zu geben und den Verbraucher dann irgendwie mit dieser Praxis zu konfrontieren, Cookies oder andere Informationstechniken auf seinem Endgerät abzusetzen, die müsste eigentlich jetzt verschwinden, ja.
Die Mitarbeiter des Autobauers Opel in Rüsselsheim müssen ab diesem Monat mit Kurzarbeit rechnen. Der Grund? Das Werk ist derzeit nicht ausgelastet, weil der Opel Zafira nicht mehr produziert wird und erst 2021 mit dem Opel Astra ein neues Modell ins Werk kommt. Solange sollen die Beschäftigten mithilfe der Kurzarbeit im Unternehmen gehalten werden.
Katja Scherer mit den Wirtschaftsnachrichten. In Deutschland liegt der Mehrwertsteuersatz entweder bei 7 oder bei 19% und wann welcher Satz fällig wird, ist nicht immer leicht durchschaubar. Bei Kuhmilch beispielsweise werden 7% erhoben, bei Sojamilch 19%, weil Sojamilch nach Steuerrecht keine Milch ist. Aber auch bei Kuhmilch kann es kompliziert werden, wenn nämlich Milchprodukte mit Früchten kombiniert werden. Dann wird es knifflig. Das, was wir hierzulande zwar nicht verstehen, aber seit langem schon kennen, daran werden sich die Japaner nun auch gewöhnen müssen. Denn dort wird die Mehrwertsteuer von 8% auf 10% erhöht, nur eben nicht für alle Produkte. Im sonst so wohlgeordneten Japan droht nun ein Chaos für die Kunden, wie aus Tokio Katrin Erdmann berichtet.
Teku Auto, das heißt zum Mitnehmen. Und das wird man ab jetzt wohl öfter in Japan hören, denn wer sein Essen draußen statt im Restaurant oder im Shop verzehrt, muss die 2% Mehrwertsteuererhöhung nicht zahlen. Essen und nicht alkoholische Getränke sind von der Erhöhung ausgenommen. Aber keine Regel ohne Ausnahme. So wird zum Beispiel eine typisch japanische Würzsoße mit 10% taxiert, weil sie Alkohol hat. Enthält sie jedoch noch Geschmacksverstärker, sind es wieder nur 8%. Diesem Supermarktbetreiber graust es schon. Bei jedem Artikel ist die Steuer anders. Das macht echt viel Arbeit. Auch für Touristen wird es kompliziert. Wer im Hotel den Zimmerservice kommen lässt, muss 10% Steuern zahlen. Für Getränke und Snacks aus der Minibar fallen hingegen nur 8% an. Mehrere Restaurantketten haben bereits angekündigt, ihnen sei das Ganze zu kompliziert. Sie berechnen, egal ob der Kunde bei ihnen isst oder das Gericht mitnimmt, künftig immer 10%. Diese Mutter hat sich bereits vorher mit dem Nötigsten eingedeckt. Das sind Zahnbürsten. 6, 7, 8 Stück habe ich gekauft. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Lebenshaltungskosten durch die Mehrwertsteuererhöhung. Von hier aus fahre ich deshalb jetzt gleich noch weiter, um Sachen für die Kinder wie Windeln zu kaufen. Wer Zeitungen online liest oder am Stand kauft, muss künftig mehr zahlen als Abonnenten. Damit die Japaner und Japanerinnen vor lauter Durcheinander aber nun gar nichts mehr kaufen, will die Regierung Anreize schaffen. Wer Bargeld loszahlt, kann Punkte sammeln, die er später wieder einlösen kann. Zuletzt wurde die Mehrwertsteuer 2014 auf 8% erhöht. Ein Jahr später sollte sie auf 10% angehoben werden. Doch der rechtskonservative Regierungschef Abe verschob sie aus wahltaktischen Gründen immer wieder. Dabei werden dringend Gelder für das Sozialsystem gebraucht. Ich möchte, dass die Einnahmen sinnvoll genutzt werden. Die Aussichten für das vergreisende Japan sind bestimmt nicht gut. Das hat nicht nur diese alte Frau erkannt, sondern inzwischen auch eine Mehrheit der Japaner und Japanerinnen. Erstmals befürworten laut einer aktuellen Umfrage der Wirtschaftszeitung Nikkei mehr als die Hälfte der Bürger die Mehrwertsteuererhöhung. Detaillierte Pläne, was mit den Mehreinnahmen passieren soll, fehlen bisher. Bis Ende des Jahres will die Regierung dazu einen Zwischenbericht vorlegen.
Wie sich die Bilder doch gleichen. Katrin Erdmann über die Mehrwertsteuererhöhung in Japan. Und um 13.56 Uhr kommen wir zur Wirtschaftspresseschau. Im Mittelpunkt steht hier der Auftakt des Verfahrens zur Musterfeststellungsklage von mehr als 400.000 VW-Dieselkunden vor dem Braunschweiger Oberlandesgericht.
Mit der Zulassung der Klage sei eine wichtige Hürde genommen, konstatiert die Neue Osnabrücker Zeitung. Gleichwohl geht VW als Sieger aus der ersten Runde des Verfahrens hervor. Denn, so machte der vorsitzende Richter klar, der Nutzen, den die Fahrer von ihren Autos haben oder hatten, muss am Ende von einem etwaigen Schadenersatzanspruch abgezogen werden. Je länger der Prozess dauert, umso billiger wird es für den Autobauer. Eine abschreckende Signalwirkung für VW und Co., in Zukunft nicht mehr im Grenzbereich zur Illegalität zu tricksen, wird das Urteil deshalb kaum noch entfalten. Nach Einschätzung der Süddeutschen Zeitung geht es in dem Verfahren um David und Goliath, um die Frage, ob es überhaupt möglich ist, einen Konzern von einer Größe und Unübersichtlichkeit wie VW zur Rechenschaft zu ziehen. Deutsche VW-Kunden sehen neidvoll, dass in anderen Ländern viele Dinge möglich sind. In den Vereinigten Staaten wurden Kunden in großem Umfang entschädigt und selbst in Australien hat sich VW mit Klägern auf einen Vergleich geeinigt. In Deutschland gucken Kunden bisher weitgehend in die Röhre. Die Börsenzeitung erklärt, einen Vergleich hält der Konzern hierzulande für kaum vorstellbar. Dabei wäre dies ein Weg, das Verfahren abzukürzen. Indem er auf Dieselkäufer zugeht, würde der Autobauer zudem etwas für seine Reputation tun. Stattdessen könnte die Klage noch vor dem Bundesgerichtshof gehen. Für den Gesetzgeber sollte die erste Musterfeststellungsklage Anlass sein, nachzubessern. Warum sollte ein Konzern, wenn er vorsätzlich getäuscht hat, Anreize bekommen, ein Verfahren auszusitzen. Nach anfänglichem Widerstand will Agrarministerin Klöckner nun doch eine Lebensmittelkennzeichnung nach dem Modell des französischen Nutri-Score einführen, auf freiwilliger Basis. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hält dies für eine gute Nachricht. Auch in Großbritannien und Skandinavien können sich Verbraucher beim Einkaufen schon seit Jahren an farbigen Nährwertlogos orientieren. Der Nutri-Score hilft Verbrauchern, die sich gesund ernähren wollen. Und die Hersteller werden ermuntert, neue Rezepturen zu entwickeln. International agierende Konsumgüterhersteller haben längst verstanden, dass es die Wirtschaft nicht weiterbringt, wenn sie auf dem Status quo beharrt.
Und mit dieser zuversichtlichen Ansicht endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Claudia Hennen begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute, unter anderem mit einem Beitrag aus Bayern über eine umstrittene Autobahnstrecke. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.